Hört ihr mich jetzt?
Na klasse, das kriegen wir alles hin. Auf jeden Fall, ich freue mich total, dass wir miteinander diesen Gottesdienst haben, denn Sehnsucht, also mir geht's auch so, ich bin eigentlich zufrieden. Aber ich kann mir noch entsinnen, so dieser schlimmste Moment war, als ich in der Midlife-Crisis war. 42, 43 Jahre alt, ich hatte alles. Eine tolle Frau. Na gut, wir haben uns auch gestritten, aber das gehört ja dazu. Man muss sich abschleifen und wie gut, wenn man da jemand hat, von dem man weiß, der schleift einen, trotzdem er einen liebt und der liebt einen, auch wenn er schleift. Also oder gerade deswegen. Nee, jedenfalls tolle Frau, 4 Kinder, die so in der Spur liefen. Beruflich, ich war auf dem Zenit, ich war in vielen Gremien bundesweit, ich war im Fernsehen, die ihr damals das Nachtcafé gesehen habt, 3,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und also ich hatte alles, aber irgendwie war es, so hatte ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Ich kam dann von einer evangelistischen Veranstaltung, von der Zeltmission, hat meinen Koffer noch in der Hand, meine Frau begrüßt mich und ich habe zu ihr gesagt, Ulrike, ich muss weg. Dann hat sie gesagt, wie bitte? Du warst die ganze Zeit weg. Dann habe ich gesagt, ja, aber in mir ist irgendwas. So eine Leere oder irgendwie. Dann hat sie gesagt, das merke ich schon seit ein paar Monaten, dass bei dir irgendwie was nicht stimmt. Dann habe ich gesagt, doch, es stimmt alles. Merkt ihr dieses auf der einen Seite alles haben und dann doch was? Ich bin damals in die Berge gegangen. Also Langeoog finde ich auch toll, aber ich bin nach Saas-Fee und bin auf den Dom hoch. Das ist so ein 4000er. Klar, damals war ich noch fit. Normal geht man das in der Seilschaft, aber ich dachte, ich will keinen Menschen um mich rum haben. Bin also noch auf den Dom, dann oben und dann kommt so eine Seilschaft und einer, so 20 Jahre jüngere, aus Karlsruhe, kam neben mich zum Sitzen und dann haben wir so über 2000, ist mal gleich per Du, uns ausgetauscht. Er sagte, dass er zur FEG geht, da in Karlsruhe und ich sagte ihm, ja, ich bin auch gläubig. Sagte ihm nicht, dass ich ein Berufschrist bin, auch nicht, dass es mir gerade bescheuert ging, irgendwie innerlich. Aber wir saßen da und ich muss euch sagen, also daheim esse ich eine Landjäger. Kannst ja gleich auf den Stock beißen. Aber oben auf so einem 4000er und dann auch ein Stück Käse dazu und ein Brot, ich war total fasziniert. Dann die Gipfel zu sehen, man sieht ja 18 4000er vom Dom aus, auf jeden Fall toll. Während ich da saß, schon erfüllt, der 20 Jahre Jüngere, ohne was zu wissen, guckt zu mir rüber und sagt, Klaus-Dieter, der das alles geschaffen hat, liebt nur dich. Und dann sagt er, naja, und auch mich und die dazwischen irgendwo. Wenn ich das hier so erzähle, klingt ein bisschen kitschig. Aber das hat bei mir damals getroffen. Dieser Gott, der das alles geschaffen hat, liebt erstmal nur mich. Und diese Botschaft auch heute an dich und mich weitergeben zu können, das ist es vielleicht, was wir... Denn auch im Urlaub kann es ja so daneben gehen. Auch in St. Peter-Ording, ne? Wenn Schietwetter ist. Naja, und du hast auch noch eine Krankheit irgendwie, weil du dir was geholt hast. Also es kann an den schönsten Stellen der Erde zur Hölle werden. Aber bei Jesus Christus andocken, das ist es. Ich habe uns heute einen Psalm mitgebracht, nämlich Psalm 84. Aber bevor ich dazu komme, der Psalmist, der hat den Gottesdienst vor Augen am Tempel damals in Jerusalem. Für uns in Westeuropa, boah, so nicht ganz nachvollziehbar. Er freute sich auf die Menschenmenge. Viele Sprachen. Ein Durcheinander wie nur was. Keine andächtige Stille, wie bei mir auf dem Dom, diese Ruhe und das Sehen. Nee, es war ein Tohuwabohu. Dazwischen die Opfertiere. Ziegen, Schafe, Rinder, Tauben. Und die brüllten vor Angst, vor Panik, weil sie ja mitbekommen, dass da wohl die letzte Stunde auch für sie gekommen ist. Also Menschenmassen, Gebrüll der Tiere und dann der beißende Geruch von verbranntem Fleisch. Krematorium. Ein Gestank. Und dann noch Massen von Blut in der Hitze damals von den Opfertieren, die geschlachtet wurden. Also merkt er, für mich als Westeuropäer, boah, ich weiß nicht, ob ich den Ort so besonders gut finde. Aber was schreibt der Psalmist? Er schreibt, wie lieblich sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Mein Herz verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln, wenn sie durchs Dürretal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr, Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Drei Dinge von diesem Text her. Erstens, wenn das Herz nach mehr ruft. Ja, nach was? Wo sich die Seele zu Hause fühlt. Der Psalmist sagt, mein Herz verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn, nach dem Tempel. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Der Platz damals für uns wahrscheinlich nicht so irgendwie ein Anbetungsplatz, wo wir die Stille finden und vielleicht andocken können. Aber der Platz ist eigentlich egal. Ob in St. Peter-Ording, ob auf dem Dom oder eben mitten im Alltagsgetriebe oder wie damals. Wonach sehnt sich dein Herz? Ich denke, das ist die entscheidendste Frage eben auch immer wieder. Ihr habt so manches gesagt und tja, Sehnsüchte braucht der Mensch auch. Denn es gibt viele schwere Tage. Aber die Begegnung mit dem lebendigen Herrn, das ist es, was hier der Psalmist im Grunde erkannt hat, dass das wirklich die Sehnsucht stillt. Denn Sehnsucht nach Ausschlafen zum Beispiel. Also ich kenne viele Eltern, die so 3, 4 Kinder haben und die Nächte eben so schlimm finden. Ich weiß, auch unsere Schwiegertochter, die hat gesagt, Klaus-Dieter, einmal wieder 8 Stunden am Stück schlafen. Und jetzt haben wir ihnen das ermöglicht. Wir haben die 2 Enkelkinder, also ihre beiden Kinder genommen, von den 10 Enkelkindern, die wir haben. Und die waren dann über Nacht bei uns. Und am nächsten Tag habe ich dann gefragt, und? Und dann hat sie gesagt, war schön. Aber ich freue mich auf die nächste Nacht, wenn es wieder 8 Stunden mal Schlaf gibt. Also merkt ihr, diese Sehnsucht nach irgendwas, die ist schnell auch wieder verflogen und mit einer neuen Sehnsucht erfüllt. Ganz anders die Begegnung mit Gott. Nun, ich bin Gott auch noch nicht so begegnet, dass er akustisch zu mir geredet hat. Aber als dieser Junge aus Karlsruhe mir damals sagte, der das alles geschaffen hat, der liebt erstmal nur dich, dann war das wie als wenn Gott zu mir redet. Und deswegen bin ich auch heute Morgen hier in diesen Gottesdienst gekommen, dass wir einander Mut machen, uns zu öffnen, dass Gott zu uns reden kann. Und Matthias Claudius sagt ja, er hat 4000 Weisen zu reden. In meiner tiefen Depression, die ich vor einigen Jahren hatte, ist ja nichts mehr durchgedrungen. Auch wenn Leute mir was sagten, das kam gar nicht an. Ich habe nur noch 2, 3 Leute gehabt, die mich in meiner Nacht im Grunde erreichten. Und einer von denen hat damals gesagt, Klausita, fang doch den Morgen an mit Psalm 118. Dann habe ich gesagt, du, ich fange den Morgen meistens an mit dem, dass ich sage, warum soll ich überhaupt aufstehen? Ich wollte nicht, ich konnte nicht, ich dachte, warum? Und dann sagte der, fang doch an mit Psalm 118. Da steht nämlich, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich darin sein. Als er dann weg war und ich wieder mir überlegte, warum soll ich überhaupt aufstehen an einem Morgen, da habe ich gedacht, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein. Also ich soll mich da selbst irgendwie zum Freuen animieren? Aber das geht nicht. Das ist ja wie Münchhausen, der sich irgendwie am eigenen Schopf aus dem Sumpf rausziehen will. Aber ich habe dann meine Bibel aufgeschlagen und das ist es, wie Gott reden möchte, auch vor allen Dingen, und habe nachgeguckt, was steht denn da eigentlich im Psalm 118? Ja, da steht 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und darin fröhlich sein. Und dann kommt Vers 25. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen. Und das gehört zusammen. Wenn ich nur mir selber das sage, ach, jetzt freu dich mal und ist doch alles nicht so schlimm und ach, was? So, dich selber da irgendwie zu manipulieren. Zum gewissen Grad geht's. Aber die Lehre, die bleibt. Ganz anders. Wenn du und ich, wenn wir auch schon morgens bitten, o Herr, hilf, o Herr, lass wohl gelingen. Und ich muss euch sagen, noch heute praktiziere ich das Gebet und sage, wenn ich morgens aufstehe, jetzt geht's mir gut, keine Schmerzen, auch die Psyche ist wieder in Ordnung, ich nehme keine Pharmakas mehr. Aber ich sage immer noch morgens beim Aufstehen, egal was für eine Situation, ob auf dem Dom, ob in St. Peter-Ording, im Tempel oder eben noch im Bett, bevor ich überhaupt den Tag beginne. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich darin sein. Denn Gott möchte dir und mir Shalom schenken. Nämlich in der Begegnung mit ihm darf es passieren, dass Frieden kommt. Dass nicht mehr irgendeine Sehnsucht da ist, weil Leere ist, sondern dass wir gefüllt sind mit seinem Shalom, mit seinem Frieden. Ich war vor 2 Wochen am Comersee mit einer Liebenzeller Freizeitgruppe. Spitze. Wart ihr schon mal am Comersee? Also wir haben Lago Maggiore und auch Gardasee, aber ich finde, der Comersee ist nochmal ein Tuck schöner. Also müsst ihr hin mit einer Freizeit. 40 Leute, war richtig klasse. Frühlingserwachen, hier war Schiedwetter und wir waren da schon im Frühling, so wie hier waren eigentlich alle Tage azurblauer Himmel und Wärme. Auf jeden Fall, da habe ich auch morgens begonnen mit, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich darin sein. Freizeit war schon fast um. Wir fuhren mit dem Bus zurück und dann haben wir in Hegau, da am Bodensee, noch mal Rast machen müssen wegen dem Busfahrer, der ja dann alle so und so viele Stunden eben mal eine Rast machen muss. Das ist ja vorgeschrieben. Eine Dreiviertelstunde. Was machst du da nicht? Du gehst aufs Klo und dann isst du irgendwie. Ich habe eine Pommes gegessen. Aber teuer. 11 € für eine Portion Pommes. Hat das gesponnen, oder? Aber merkt er, wir leben in einer Inflation. Also da habe ich es auf jeden Fall gemerkt. Die nehmen es von den Lebendigen. Jedenfalls, wir fahren dann und sind dann schon in Rottweil mit dem Bus. Auf einmal, meine Frau neben mir sagt, Klausita, ich habe meine Handtasche in Hegau dort in der Raststätte liegen lassen. 40 Leute, die nach Hause wollten. Meine Frau ohne Handtasche. Und ich, der ich meine Frau kenne, nämlich wir haben zum Beispiel, wenn wir reinkommen, legen wir unseren Schlüssel immer gleich auf denselben Platz, aber da liegt er nie bei ihr. Und deswegen, ich dachte schon, ich drehe noch hole. Aber dann zu sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lasst uns freuen und fröhlich darin sein. Ich habe auch nur Vers 25 noch angehängt. O Herr, hilf! O Herr, lass wohl gelingen! Nachher sagt meine Frau, Klaus-Dieter, ich hab dich gar nicht erkannt. Du warst so ruhig. Du bist ja gar nicht explodiert. Nee, in mir war, was machen wir jetzt? Zurückfahren mit 40 Leuten, die nach Hause wollen? Geht nicht. Also habe ich angerufen, bin natürlich erstmal bei der falschen Rastplätze auf der Westseite und nicht auf der Ostseite von der Autobahn. Aber dann bin ich schließlich da hingekommen, habe angerufen und die meldete sich auch die Frau da, die Klofrau. Und dann habe ich gesagt, hier ist der Herr Mauer. Und da sagte sie, schön, genau, wir haben die Handtasche von ihrer Frau gefunden. Und er hat gesagt, ja, echt? Dann hat sie gesagt, ja, ich habe sogar schon bei der Sparkasse angerufen. Die wird sie jetzt zurückrufen, ob dieses Kärtle gesperrt sein soll oder nicht. Aber wenn sie sowieso kommen, dann sagen sie der Frau da von der Sparkasse, dass die Karte nicht gesperrt werden soll, sonst kostet das ja unheimlich. Ne? Wir sind also dann nach Bad Liebenzell, wo dann der Bus eben Endstation hat. Meine Frau und ich, wir sind wieder eingestiegen in unser Auto und sind anderthalb Stunden nach Hegerau gefahren, haben die Handtasche abgeholt, sind wieder nach Hause gefahren, waren 3 Stunden Urlaub. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte ohne. Mit meinem Temperament und mit dem, dass ich meine Frau so gut kenne. Und wenn man sich gut kennt, dann sind auch die Schwachstellen sehr bewusst. Aber dass sie dann zu mir sagen konnte, Klaus-Dieter, du warst so ruhig, ich habe dich fast nicht gekannt. Da kann ich nur sagen, Halleluja, ich war es nicht. Und deswegen eben auch für dich und für mich, warum bin ich gekommen? Dass wir einander Mut machen, das nicht nur zu wissen, sondern es zu praktizieren, dass meine Seele zu Hause sein kann, wenn ich andocke. Als Norddeutscher, ich bin ja entsetzt gewesen, als ich nach Süddeutschland kam und dann haben die Frommen immer gesagt, jetzt beten wir noch geschwind. Lasst uns noch kurz beten. Das ist was anderes, als wenn die Seele sich zu Hause fühlt. Aber ich muss sagen, der Feind schafft es auch bei mir immer wieder, dass sogar Gebet zu irgendwas Normalem wird, zu was Gewöhnlichem. Und deswegen meine Frage an dich heute Morgen. Hast du heute schon gebetet? So nicht nur geschwind, kurz mal irgendwas gesagt, damit das auch gesagt ist, sondern wie auf dem Dom da, hast du eine Begegnung gehabt, wie ich damals? Der Gott, der das alles geschaffen hat, der also allmächtig ist, dessen Liebe so überschwänglich ist, dass er sogar seinen Sohn hat sterben lassen am Kreuz für dich und für mich. Packt dich da etwas? Oh, einander Mut zu machen, das ist mein Wunsch, damit auch Shalom deinen Alltag prägt und nicht irgendwie eine Leere oder eine Sehnsucht, die letztlich nicht gestillt werden kann. Durch Materielles oder durch irgendetwas anderes. Wenn das Herz nach mehr ruft, wo du immer auftanken kannst. Der Psalmist betet wohl den Menschen, und ich will da gar nicht drüber weggehen, wohl den Menschen. Im Hebräischen steht da ein Wort, das ist letztlich kein Wort, sondern das ist eine Bewegung. Darf ich dir die Hand geben und dir gratulieren? Genau, das ist wohl dem. Das ist eine Handlung. Der Gott, der das alles gemacht hat, der hat sich auf den Weg gemacht und in Jesus Christus, der seine Hand hat durchbohren lassen am Kreuz, damit du und ich, damit wir überhaupt andocken können bei Gott, unsere Gebete überhaupt durchdringen zu ihm. Er streckt uns seine Hand entgegen und will uns gratulieren. Das heißt wohl dem. Und vor allen Dingen, wenn ich dir jetzt gratuliert habe, ist das ganz nett. Aber letztlich werden nur Bazillen übertragen. Nee, ich habe mir vorher die Hände gewaschen. Aber merkt er, ganz anders ist Gott. Der will dich und mich begleiten. Der will dich und mich bei der Hand nehmen. Und das ist doch was anderes, oder? Als nur ein warmer Händedruck. Aber das ist es. Der große Gott, der heilige Gott, der dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden, der streckt dir in Jesus Christus die Hand entgegen. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln, denn wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frührügen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen. Woher nimmst du deine Kraft? Gut, klar, es muss irgendwie gehen und geht ja auch meistens. Leute fragen meine Frau manchmal, Frau Mauer, wie haben Sie das geschafft mit 4 kleinen Kindern und Ihr Mann war dauernd weg? Und dann sagt sie, es muss halt gehen. Aber wie geht's euch Müttern? Wie geht's euch Großeltern? Wenn unsere 10 Enkel da sind, die haben alle mein Temperament irgendwie geerbt, also dann ist was los. Und da brauche ich Kraft. Meine Frau sieht mir das dann manchmal an und die sagt dann zu mir, Klaus-Dieter, mach einen Mittagsschlaf. Wenn du dann wieder kommst, vielleicht kannst du es besser ertragen. Oder sie guckt mich nur an und sagt, morgen sind wir wieder alleine. Freu dich heute über sie. Ich bin so dankbar, dass ich eine Frau habe, die mir da Mut macht, Kraft zu schöpfen, das Positive zu sehen. Aber noch mehr, dass da ein Gott ist, den du bitten darfst. O Herr, hilf! O Herr, lass es wohl gelingen. Woher nimmst du deine Kraft? Kleine Kinder, kleine Sorgen. Oh, große Kinder, große Sorgen. Oder dann die Eltern, die alt geworden sind und wir nicht wissen, wie es weitergeht. Oder du selber, wie wird's gesundheitlich sein? Ich muss bald wieder zur Krebsnachsorge. Boah. Ja, bis jetzt war es dann immer gut. Alle Vierteljahre, aber dann 2 Tage später, wenn das Ergebnis aus dem Labor kommt, anzurufen und dann kommst du erstmal noch nicht durch und bis du endlich da landest. Und dann die Frage, und was sagt der Krebsmarker? Woher nimmst du die Kraft? Oh, hier der Psalmist sagt, wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten, die einschlagen in seine Hand und das erleben, dass er sie führt, auch wenn zum Beispiel der PSA-Wert wieder steigen würde, an seiner Hand zu gehen. Das ist es. Hier heißt es, die von Herzen dir nachwandeln. Also wir haben es nicht ausgemacht, aber Tobias, darf ich dich bitten, dass ich dir die Augen zubinde? Komm mal nach vorne. Ja, ich bin doch, du bist ja nun nicht der, der so in den Himmel ragt. Siehst du was? Mhm. Kennt ihr das? Also nichts sagen, nichts sagen. Gut. Jetzt mach mal das nach, was ich vorgemacht habe. Nee, ich habe Benjamin Blümchen gemacht. Aber woher sollte der das wissen? Die Augen waren ja verbunden. Danke. Was ist Nachfolge? Dass die Augen des Herzens offen sind und sehen, was Jesus uns vormacht. Aber wie sieht's aus mit den Augen des Herzens? Sind die offen? Sind die auf ihn ausgerichtet oder noch auf irgendeine Sehnsucht, die aber, wenn wir sie dann stillen, auch nicht zur Erfüllung führt? Er möchte, dass wir unsere Augen auf ihn lenken, dass wir sein Wort lesen, dass wir uns seiner Präsenz gewiss sind, die von Herzen ihm nachwandeln. Und Frührügen hüllt es in Segen. Ja, wer Jesus nachwandelt, darf das erfahren, dass eben Segen das ist, was ihn ausfüllt und was er weitergeben kann, sogar an andere. Nun, Segen, Martin Buber, dieser jüdische Theologe, übersetzt mit Kraftmitteilung Gottes. Kraftmitteilung Gottes ist Segen. Erwartest du etwas von Gottes Segen? Hier im Gottesdienst, zum Schluss kommt der Segen. Aber das ist ja nicht irgendwie an irgendeine Formel gebunden, sondern Segen, was ist das? Ich habe nachgeschaut im Alten Testament, auf horizontaler Ebene, Fruchtbarkeit des Menschen, Vieh und Acker, wie bei Abraham zum Beispiel. Aber dann stand auch in Sprüche 10, Vers 22, und das fand ich toll, Reichtum ohne Mühe. Das ist doch Reichtum ohne Mühe. Und das sind unsere Freunde aus Amerika, die das Wohlstandsevangelium verkündigen. Das ist Segen. Aber eben schon im Alten Testament auch die vertikale Richtung, nämlich Geborgenheit, Glück der und Heil der Sippe. Shalom. Wenn ich ins Neue Testament hineingehe, gerade in Epheser 1, Vers 3, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern. Also da ist nicht mehr so dieses Horizontale, nämlich Reichtum ohne Mühe, das Entscheidende. Sondern im Neuen Testament wird uns ganz klar gesagt, Segen hat was mit den himmlischen Gütern zu tun. Mit seiner Barmherzigkeit. Mit seiner Liebe hat es was zu tun. Mit dem, dass er ja gerade nur dich erstmal sieht. So wie mir es geschenkt wurde auf dem Dom. Der liebt nur mich. Der liebt nur dich. Natürlich auch die vielen Tausenden, die dazwischen sind. Aber Segen ist nicht Vertröstung, sondern Trost. Was ist der Unterschied zwischen Vertröstung und Trost? Nun, Vertröstung ist, ach, die Kinder werden auch mal groß. Dann wirst du ausschlafen. Ja, und dann sind sie groß und dann kommen die großen Schwierigkeiten, bis sie ihre Partner haben, bis sie was weiß ich was haben und bis dann ihre Partnerschaften auch gut laufen. Und dann kommen die Enkel und man denkt, boah, da kannst du noch weniger als vorher. Und deswegen Vertröstung ist vorgaukeln, dass es irgendwann mal besser wird. Trost beginnt heute. Nämlich, dass du und ich, dass wir ruhig werden, dass da Friede in unser Herz einzieht. Kommen wir zum dritten und letzten, nämlich Sehnsucht, wo du trotz Schuld willkommen bist, nämlich bei Gott. Der Psalmist sagt, Herr, Gott Zebaoth, vernimm mein Gebet. Vernimm es, Gott Jakobs. Herr, in den alten Bibelübersetzungen steht hier die Anrede Herr mit großen Buchstaben und die Bibelleserinnen und Bibelleser in unserer Mitte wissen, da stand Adonai im Hebräischen und das heißt Herr. Aber dieses Adonai wurde ja bloß hingeführt, weil der Hebräer, der Jude sagt, Gottes Namen will ich nicht unnützlich führen. Da stand eigentlich Yahweh. Und dann hat man irgendwann so Striche und Punkte gemacht, aber dann hat man irgendwann, damit es eben lesbar wurde, Adonai hingeschrieben. Aber was heißt nun Yahweh, was da eigentlich steht für Herr? Dieses Phänomen. Mose steht vor einem brennenden Dornbusch und der verbrennt nicht. Und er fragt Gott, wer bist du? Wie heißt du? Was macht dich aus? Und Gott offenbart sich und sagt, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Yahweh. Also er ist immer der Gleiche. Oder man kann auch so übersetzen, er ist der, auf den Verlass ist. Wie gehst du nächste Woche an? Traust du noch allein auf deine Kraft? Musst du darauf hoffen, dass es irgendwann besser wird? Oder willst du heute einschlagen in diese Hand wohl dem, die er in Jesus uns entgegenstreckt, dieser Herr aller Herren, auf den Verlass ist, dessen Zusagen der Bibel erfahrbar sind, erlebbar für dich und für mich. Herr, Gott Zebaoth. Wenn Gott mit einem Namen verbunden ist, dann hat das immer auch ein Programm hinter sich. Und Zebaoth heißt ja Herr der Herrscher. Wie willst du in die Woche gehen? Als einer, der weiß, ja, Gott ist da. Oder der sogar so erfüllt ist und sagt, nicht nur Gott ist da, sondern Legionen von dienstbaren Geistern hat er. Die Engelwelt. Wenn wir uns abends dann zurücksetzen und den Tag an uns nochmal vorbeiziehen lassen, wenn wir dann sagen können, heute ist nichts passiert, dann musste wahrscheinlich viel passieren, dass nichts passiert. Wer weiß, dass diese unsichtbare Welt erfüllt sein darf mit dem, dass Gott selbst seine dienstbaren Geister schickt, damit dir und deinen Lieben nichts Schlimmes zustößt? Das ist ein Trost. Als meine Frau, so unsere Älteste, dann in den Kindergarten brachte, kam sie zurück und hat geheult. Na, ich sagte, Ulrike, warum heulst du denn? Sei doch froh, jetzt hast du die wenigstens mal 2-3 Stunden weg. Und sagt sie, ja, aber dann habe ich sie nicht mehr so um mich. Verstehe ich bis heute nicht so ganz. Aber ihr Frauen könnt das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Sie hat gesagt, ich kann gar nicht mehr auf sie aufpassen. Und da habe ich gesagt, du, wenn nur wir aufpassen, das ist viel zu wenig. Wir dürfen unsere Kinder, unsere Enkel, wir dürfen die Menschen um uns herum Segen nennen. Und dürfen erleben, dass Gottes starker Arm dann es ist, dass diese Heerscharen um uns herum sind. Der Gott Zebaoth will mit dir gehen. Oh, ich bin gespannt, wie sich das bei dir nächste Woche auswirkt. Er ist, und damit kommen wir zum Schluss. Na, mach du mal weiter, hier piept's nicht mehr. Das nächste nehme ich der Gott Jakobs. Die Bibelleserinnen und Bibelleser wissen in unserer Mitte, Jakob war ein Lump, war ein Betrüger. Aber der heilige Gott, Jahwe, hat sich um ihn ganz persönlich gekümmert. Weil er liebt nur ihn. Mich. Dich. Und das ist es, was du mitnehmen darfst und was eben auch dein Leben ganz neu ausrichtet. Ich passe nicht zu Gott. Und dass mein Gebet durchdringt zu ihm, ist allein er. Er hat seinen Sohn sterben lassen, der am Kreuz rief, es ist vollbracht. Nämlich er hat die Strafe, die Gottverlassenheit auf sich genommen, damit du das erleben kannst. Er will dich begleiten, segnen und zum Segen setzen. Heute wollen wir noch ein Gebet miteinander anschauen, bevor wir es nachher dann auch in diesem heiligen Moment für uns selber nochmal anschauen können. Vielleicht wirfst du es an die Leinwand. Vielen herzlichen Dank. Hast du schon mal so ähnlich gesprochen? Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin und dass du mich unendlich liebst. Das wertet auf. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Ohne ihn müssen wir es alleine schaffen. Danke, Jesus, dass du für mich am Kreuz gestorben bist und den Tod besiegt hast. Nicht Vertröstung, sondern er hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Du vergibst mir meine Schuld. Und schenkst mir ein neues, ewiges Leben. Hier schon die schönen Momente und dann das in Fülle. Ich will dir vertrauen und dir jetzt mein Leben geben. Und wenn du ihm dein Leben gibst, er zwingt dich nicht auf, aber er will dich begleiten. Ich will dich immer besser kennenlernen und mich von dir verändern lassen. Und da brauchen wir die Augen des Herzens, die nicht verbunden sind und wir irgendwie selber was machen müssen, sondern dass wir ihn vor Augen haben und ihm nachwandeln. Danke, dass du in mir lebst. Lasst uns doch diese Momente der Stille haben. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Tja, und dann können wir uns freuen und fröhlich sein. Denn es ist nicht nur irgendwie ein Schrei, sondern eine Erfahrung. O Herr, hilf. O Herr, ja, du lässt es wohl gelingen. Amen. Und wer dieses Gebet das erste Mal so gesprochen hat, kann man sich's nachher auch da vorne abholen. Wir haben einige Exemplare. Jetzt aber lasst uns miteinander ein Lied singen.